Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber. Ich wundere mich auch ein bisschen, denn ihr habt schon zwei super Vorträge gehört, wahrscheinlich tiefe Gespräche gehabt an Missionsständen. Und eigentlich habt ihr jetzt eine Pause verdient oder ihr könntet ja auch darüber gehen zum Flughafen, so Last-Minute-Schalter, ja, und sagen, wo geht's irgendwo hin, billig, wo es warm ist, aber nicht Australien. Und stattdessen seid ihr hierher gekommen. Herzlichen Dank dafür. Ich bete zu Beginn mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns tatsächlich kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir für dieses Lied. Ich danke dir, dass es so wahr ist und dass wir immer wieder vor dich kommen dürfen und was Neues erwarten von dir. Amen. Mich haben diese Bibelverse also vor einiger Zeit einfach umgehauen. Ja, Markus 16. Ich lese im Zusammenhang Markus 16 ab Vers 9. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Dieser Vers 14, er erschien den 11 Jüngern. Geht Schlag auf Schlag. Da steht immer nur und dazwischen. Ja? Also er erschien, er schimpfte sie und er sandte sie. Ja, er erschien, also sie lagen da zu Tisch und plötzlich war Jesus da. Und er schimpfte sie. Also eigentlich ist dieses Wort, ich habe es nachgeschaut, es ist eine ganz alte Wurzel, kommt schon vom Indogermanischen, sowas wie runtermachen. Ja, macht Jesus sowas? Gut, runtermachen oder schimpfen oder zur Last legen, tadeln, schelten, rügen, wie immer ihr das lesen wollt. Also für die Freunde von gewaltfreier Kommunikation ist das kein Vorbild. Ja? Wichtig ist das aber nicht, sondern diese Staccato-Abfolge fasziniert mich. Er kam, schimpfte, sandte. Ja, nicht er kam, sah und siegte, sondern er kam, schimpfte und sandte sie. Er sagte ihnen, also gegangen seiend in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Er geht davon aus, ihr seid ja schon unterwegs. Gegangen seiend verkündigt. Ja? Und dieser Unglaube, den die Jünger da zeigen, ist ja auch erstaunlich. Zuerst kommt die Maria von Magdala und da lesen wir ganz lapidar, doch sie glaubten ihr nicht. Warum nicht? Weil sie eine Frau war? Weil sie schon so eine Geschichte hatte mit Dämonen und wer weiß, was sie jetzt gerade wieder geritten hat? Oder? Aber sie kannten sie doch. Das waren doch Freunde, sie. Ja, aber sie glaubten nicht. Und dann die zwei Jünger, die unterwegs waren nach Emmaus, sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Ja, und diesen Unglauben rügt Jesus oder er schimpft sie dafür und sandte sie. Ja, also das ist doch unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Missionen gesprochen habt, ja, stellt euch vor, normalerweise läuft so ein Gespräch bei einem Missionsstand so, dass die Leute fragen dich, was machst du gerade? Und egal, was ihr sagt, die Antwort ist immer super, genau das brauchen wir in der Mission. Ja? Also hier Wasserwirtschaftler, natürlich super, brauchen wir in der Mission. Oder jemand ist Musiker, super, ich bin Heilpädagoge, super, genau das brauchen wir in der Mission und so weiter. Wir brauchen ja auch alles in der Mission. Ja, also wenn ihr mal eure Ruhe haben wollt vor Missionen, dann sagt ihr einfach, ich bin Nacktänzer in einer schwulen Bar. Und dann schaut ihr mal, wie die reagieren. Aber probier das nicht am DMG-Stand aus. Ja? Und vielleicht da fände noch jemand von der Mitternachtsmission für euch Verwendung, ich weiß es nicht. Aber stellt euch vor, ihr geht zu der Mission und sagt, ich habe ein Problem mit Glauben. Ja, was heißt das, ich habe ein Problem mit Glauben? Ja, ich glaube nicht an die Auferstehung. Okay, naja gut, da findet sich auch irgendwie eine liberale Mission, die euch aussenden würde. Aber das andere, er schallt sie auch wegen ihrer Herzenshärtigkeit. Er sagt ja, also ich habe so eine Art mentaler Kardiosklerose. Oh so, Kardiosklerose, was ist denn das? Gibt es hier Mediziner? Jemand, der uns erklären kann, es gibt Kardiosklerose, gibt es tatsächlich? Also so Herzenshärte, das kommt irgendwie von der Vernarbung. Hier ist was anderes gemeint. Ja, also dann sagt ihr, ich habe diese mentale Kardiosklerose, ich denke in vorgefassten Mustern und aus diesen Mustern komme ich nicht raus. Ja, was heißt das, ich komme aus den Mustern nicht raus? Willst du nicht oder kannst du nicht? Ja, kann ich nicht, will ich nicht, ist doch das Gleiche. Das Wichtige ist, es sind Schienen, Gedankenschienen, auf denen fahre ich und da komme ich nicht raus. Zum Beispiel, Tod ist Tod. Immer. Das war das Problem der Jünger damals. Die konnten sich das nicht vorstellen, dass es auch anders sein kann. Wir haben auch andere Geistesschienen, auf denen wir fahren und von denen wir nicht wegkommen. Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist eine dieser Schienen, das Wichtigste ist meine Rente. Ich bin jetzt also ganz ernst, ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die sind so 20, haben noch keinen Tag gearbeitet und die machen sich Gedanken über ihre Rente. Ich habe nichts dagegen, aber ich kann mir vorstellen, dass in 40 Jahren, wenn ihr so weit seid, ja, wer weiß, ob es da den Euro noch überhaupt gibt oder was. Ja? Also ich will jetzt keinem Angst machen, dass er mal keine Rente kriegt, aber wenn man das als geistige Schiene hat, das ist erstmal ganz wichtig, dann ist es schwierig. Oder eine andere geistige Schiene ist, ich brauche doch erstmal einen Partner. Ja, zum Beispiel eine junge Frau stellt sich vor, ich möchte unter Muslimen arbeiten und da ist man doch nichts eigentlich, wenn man nicht verheiratet ist und so weiter. Ja, ich brauche erstmal einen Partner oder eine Partnerin. Ist auch sehr gut, obwohl es natürlich auch unverheiratete muslimische Frauen gibt und die brauchen auch jemanden, der sie versteht. Und wer kann das besser verstehen als eine unverheiratete Frau? Also wir brauchen auch unverheiratete Frauen in der Mission unter Muslimen. Aber es geht darum, um diese Schienen, diese mentale Kardiosklerose, eingespurt zu sein in eine Richtung. Und da wird euch jedes Missionswerk sagen, also, tut mir leid, wahrscheinlich solltest du was anderes machen. Jesus nicht. Ja, und das hat mich umgehauen. Also, er sagt, er schimpfte sie wegen ihres Unglaubens und ihrer mentalen Starre und sagt, okay, jetzt an die Arbeit. Ja, also eigentlich, nach 3 Jahren Jüngerschaftsprogramm, dem besten Jüngerschaftsprogramm, das man sich vorstellen kann, mit Jesus selber als Leiter, ja, nach diesem kurzen Interview mit dem Leiter der Bibelschule, müsste man sagen, durchgefallen, ja. Ungläubig und mental verknöchert. Können wir nicht brauchen. Aber er sagt, nee, angenommen, geht hin, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Warum? Warum macht Jesus das? Nun, wir wissen, es hat ja funktioniert. Ja, genau diese Leute, die eben unfähig waren, die haben das Evangelium in die ganze Welt gebracht und es kam auch zu uns. Ich habe unten diese Karte gefunden, Go into all the world, Markus 16, Vers 15. Ja, das ist genau dieser Text jetzt, über den ich spreche. Ich habe mir gleich 5 gekauft und die möchte ich dann denen von euch schenken, die bis zum Ende wach bleiben. Also ihr könnt euch dann am Ende bei mir melden und ich schenke euch so eine Karte. Aber warum schickt Gott die Unfähigen aus? Da gibt's noch eine Geschichte, die es wahrscheinlich erklärt. Das ist die Begegnung von Petrus und Cornelius, dem Hauptmann Cornelius, in Apostelgeschichte 10. Also wenn ihr euch vorstellt, der Cornelius, der war damals in Joppe, bei einem Simon Gerber, dessen Haus am Meer liegt. Diese Gerberviertel, ja auch in der arabischen Welt, ich kenne sie noch, ich habe lange in Fes gelebt, wenn da die Touristen durchgeführt werden, die kriegen da so ein Sträußchen Pfefferminze, ja, damit sie ihre Näschen da von dem Geruch schützen können. Und da hat er gewohnt, billig. Ja. Welchen Schulabschluss, denkt ihr, hatte Petrus? War das eher Quali, mittlere Reife, Abitur, was denkt ihr? Ja, er war Fischer, ja, also mehr als Quali brauchte er nicht. Natürlich lesen und schreiben konnte er, das konnten die jüdischen Männer ja schon seit Einführung der Tora. Von seinem Glauben her, also religiöses Profil, das Letzte, was wir von Petrus da wissen, war, dass er seinen Meister verleugnet hat und sagte, Jesus, kenne ich nicht. Nazareth, war ich noch nie. Ja? Also geistlich eher schwach, sozial eher niedrig gestellt, intellektuell, ja, klug, aber nicht besonders gebildet. Eines hatte er noch, eben diese kultische Reinheit als Jude. Ja? Und die nimmt ihm Gott dann auch noch weg, indem er ihn zu einem Heiden schickt. Ihr kennt die Geschichte mit diesem Tuch, das aus dem Himmel kommt und Petrus schlachtet und isst und da ist alles mögliche Getier da drin, was er eigentlich nicht essen dürfte. Gut, das ist diese eine Folie, Petrus, ja, der in einem übel riechenden Quartier in Joppe. Dann haben wir den Cornelius, der war Hauptmann, also Zenturion, in einer römischen Kohorte, die da heißt die Italische. Warum die Italische? Weil natürlich die Römer, die haben immer rekrutiert aus allen Völkern, die sie erobert haben, aber in Krisengebieten, da hatten sie Italiener. Ja? Also eine Eliteeinheit Italiener, die eben besonders dem Kaiser verbunden sind. Also, ein Zenturion in einer Elite-Kohorte. Bildungsstand, also garantiert über Abitur, wenn man es vergleichen kann. Ja? Soziale Stellung, auch super. Er hatte nicht nur Soldaten, er hatte auch persönliche Knechte, Angestellte. Religiös, ha, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Das sagt ihm der Engel. Er hat nicht nur gebetet, sondern so gebetet, dass Gott ihn hört. Diese Gebete sind angekommen. Er hat es in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht war er wesentlich höher als Petrus. Und zudem kommt ein Engel und sagt, geh nach Joppe oder schick da jemanden hin und lass den Petrus holen, der wohnt bei einem Simon, dem Gerber, dessen Haus am Meer liegt. das ist eine komplette Adresse im Orient. Ja? Also ich habe in der Altstadt in Fes auch so Adressen gesucht. Da sagte mir jemand, besuch mal den Ahmed, der ist im Gewürzmarkt und zwar weiter oben. Ja? Fes ist eine Stadt von 1,5 Millionen, aber ich habe den Mann gefunden ohne Mühe. Ja, man fragt sich da durch und da gibt es eben 2 Simons, aber dessen Haus am Meer liegt. Und Gerberviertel findet man sowieso sofort. Also, dieser Engel gibt ihm eine komplette Adresse. Dann ziehen da diese 3, also 2 Angestellte und ein Soldat, ziehen nach Joppe, um Petrus abzuholen. Das sind 2 Tagesreisen, also 1,5 Tage waren sie unterwegs, ungefähr 60 Kilometer. Am nächsten Tag zieht Petrus und seine Freunde, ja, es ist wie heute im Orient, man reist niemals alleine, er nimmt dann mindestens 6 mit. Im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir, dass es also noch 6, diese 6 Brüder, sagt er, waren da auch dabei, also mindestens 6. Das heißt, wir sind da mit Petrus 7, nochmal diese 10 Leute, nochmal 2 Tagesreisen zurück nach Caesarea, um dem Cornelius was von Jesus zu sagen. Warum? Warum hat ihm nicht der Engel gesagt, also, weißt du, du bist super, ja, also Almosen, klasse, deine Gebete auch prima, ich muss dir da noch was erklären mit Jesus, der ist am Kreuz gestorben, ja, und dann ist er auferstanden und wenn du das glaubst, dann ist alles paletti. Warum hat der Engel das nicht gemacht, sondern ihm nur eine Adresse gegeben? Es geht um das Evangelium. Evangelium ist frohe Botschaft für Sünder. Es ist frohe Botschaft für Versager. Und das Vergebung von Sünde kann nur ein Sünder weitergeben als Zeugnis. Die Engel wissen die Theologie um das Opfer Jesu, aber sie haben es nie selber erlebt. Petrus, unser Versager, er wusste, wie es sich anfühlt, zerbrochen zu sein und Jesus sagen zu müssen. Ja, also er ging hinaus und weinte bitterlich, lesen wir im Evangelium. Fix und fertig, ich habe es verbraten. Ich war der nächste Freund von Jesus und in der Stunde, wo er mich am meisten braucht, sage ich, ich kenne den Mann nicht. Furchtbar. Petrus war am Boden zerstört und später am See Tiberias sagt ihm Jesus, weide meine Lämmer. Gott braucht Versager, um zu einer Welt, die im Versagen lebt und die in der Not ist und die unter ihrer Sünde, unter ihren Fehlern leidet, zu sagen, es gibt Hoffnung. Also wir bei der DMG, wir stellen nur Sünder an. Die anderen können wir nicht brauchen. Also wenn ihr diese Kondition erfüllt, Sünder zu sein, und zu wissen, dass Gott euch vergeben hat, dann habt ihr die wichtigste Schwelle zum Missionarsein schon überschritten. Dann kann Gott was mit euch machen. Wenn ihr das nicht wisst, wenn ihr denkt, ich krieg's schon irgendwie hin, dann kann unter Umständen Gott gar nicht viel mit euch anfangen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er sich auch nicht so beeindrucken lässt von dem Unglauben dieser Jünger. Ja, er kam, schimpfte und sandte. Die waren zwar ungläubig und borniert, aber er sandte sie aus. Denn er wusste, wer das ist und er wusste, dass sie niemals besser werden, dass sie das immer mit sich tragen werden, immer wieder versagen. Aber er wusste auch, wer er ist und dass er mit ihnen was anfangen kann. Tim sagte zu Gott, ich habe eine schwere Zunge und reden liegt mir nicht so. Und Gott sagte zu ihm, Tim, weißt du, dass diese Ausrede 4000 Jahre alt ist? Und schon damals hat mich die nicht beeindruckt. Ja, also lass dir was Neues einfallen. Oder Jesaja sagt, ich habe unreine Lippen. Da sagt ihm Gott, hier glühende Kohle, wir machen das. Jeremia sagte, ich bin zu jung. Gideon sagte, ich bin aus der kleinsten Familie in Israel. Alles, was wir vorbringen, imponiert Gott nicht. Denn es geht ja nicht um uns und um unsere Fähigkeiten, sondern es geht um das Evangelium, dass Gott Hoffnung hat für die Versager. Und das können eben die Versager am besten weitertragen. Es geht um noch etwas anderes. Du schaust auf die Uhr und magst, gibst mir ein Zeichen, 5 Minuten vor Schluss? Ja, okay. Wenn ich mich in Rage rede, ne, dann weiß man nicht, wo das hinführt. Also es gibt, Jesus schimpfte ihren Unglauben. Was genau ist denn Unglaube? Und da muss ich doch ein bisschen Theologie noch machen. Schon vor der Reformation führte man das Konzept ein des Was-Glaubens und des Wie-Glaubens. Des objektiven Glaubens und des subjektiven Glaubens, für die Lateiner unter euch die Fides qua creditur und die Fides quae creditur. Jetzt seid ihr beeindruckt, oder? Das war jetzt Latein. Gut, müsste nicht sein. Es geht darum, es gibt den Inhalt des Glaubens, also die Fides quae creditur, das sind so die Heilstatsachen. Dass Jesus gestorben ist und auferstanden. Was im Glaubensbekenntnis steht, ja, das ist der Glaube. Also wer von euch in der Landeskirche ist, der spricht das vielleicht jeden Sonntag. Und das ist der sachliche, exakte, objektive Glaube. Das glaube ich. Und dann gibt es auch diesen individuellen Glauben, der sagt, ja, das gilt auch für mich persönlich. Das ist wichtig für mich und ich mache es zu meinem Herzensanliegen. Ich kann 100-mal das Glaubensbekenntnis aufsagen und das stimmt. Das ist objektiv richtig. Aber solange es nichts bewegt in meinem Herzen, hilft es auch nicht viel. Ja, wir brauchen immer beides. Ich brauche die objektiven Heilstatsachen und auch das Subjektive, wie ich diese Heilstatsachen ergreife. Wir haben so im Pietismus haben wir häufig den Wie-Glauben als wichtiger gesehen als den Was-Glauben. Ja, denn der Was-Glaube ist häufig verknöchert und so. Ja, und man hat mehr Wert darauf gelegt, auf das Persönliche, die persönliche Frömmigkeit. Und dann kam die moderne Theologie mit der höheren Kritik und die hat den Was-Glauben angegriffen. Also diese Heilstatsachen, Jungfrauengeburt, kann man nicht so sagen, Auferstehung, ja, das muss man irgendwie, keine Ahnung, metaphysisch erklären, das haben die halt damals so ausgedrückt, weil sie es nicht besser wussten und so weiter. Wir haben die Jahreslosung oder das Motto für dieses Jahr heißt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da geht es genau um diese zwei Arten von Glauben. Also ihr kennt die Geschichte, da ist dieser Mann, der einen mondsüchtigen Knaben hat, also vielleicht Epileptiker, aber der eben von einem Dämon gerissen wird, ins Feuer geworfen und so weiter. Der geht dann zu den Jüngern, nicht zu allen, sondern nur zu den armen 9, die nicht mit auf den Berg der Verklärung durften. Und dann sagte Jesus, also ich habe deinen Jüngern schon gesagt, die konnten nichts. Wenn du aber etwas kannst, so hilf mir. Okay, er stellt jetzt eine Frage an Jesus, das ist der Was-Glaube. Was kannst du? Und dann sagt Jesus, was heißt das, wenn du etwas kannst? Wer glaubt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Also, es gibt hier diesen Glauben, diesen Zweifel in dem Mann an der Fähigkeit Jesu, was glaube, wenn du etwas kannst. Er geht aber zu niemand anders. Er will von Jesus, wahrscheinlich hat er auch schon alles probiert, hier wie unsere Marcel und Tim schon erzählt haben, also im Animismus schon alles Mögliche probiert, ja. Aber er geht jetzt zu Jesus, das heißt, er hat ihn wie Glauben. Und ihm fehlt er was? Glaube. Jesus sagt, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, euer Glaube, ja, das ist der Wie-Glaube, der persönliche, dann sagt ihr zu diesem Berg, wirf dich ins Meer und er wirft sich. Das ist der Glaube an den großen Gott. Okay, wenn jetzt Jesus seine Jünger schimpft wegen ihres Unglaubens, dann kann er uns da treffen, wo es bei uns hapert. Ich vermute, dass unser Problem weniger der Was-Glaube ist. Wir glauben an Gott, wir glauben an den Schöpfer, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Aber was uns häufig fehlt, glaube ich doch, ist der Wie-Glaube. Gott ist Liebe, ja, aber liebt er auch mich? Ich singe das zwar immer, aber meint das wirklich gut mit mir? Jemand sagte mal, ich habe jetzt gelernt, dass Gott mich nicht nur liebt, sondern auch mag. Ja, also das ist ein bisschen runter transformiert. Aber ich hatte da auch lange Probleme damit. Ja, also Theologe und Missionar und alles. Ich weiß noch, in Marokko, da war diese Zeit, da ging es mir wirklich schlecht. Also ich musste also regelmäßig zur Polizei, die haben mich dauernd angezweifelt. Ich hatte da eine relativ große Firma mit 50 Angestellten und so. Und jeden Monat musste ich einfach zur Polizei. Und dann gab es wirtschaftliche Probleme und Stress von jeder Seite, ja. Und irgendwie ging ich da so eine Spirale runter. Kennt ihr vielleicht, hoffentlich nicht, so Selbstmitleid und so, ja. Und wer mich kennt, hat die Geschichte schon mal gehört. Aber in dieser Zeit, da hatte meine Tochter so einen kleinen Fisch. Benny hieß der, ein schwarzer Fisch von so einer Goldfischart, aber so ganz schwarz und so Glubschaugen. Also eigentlich hässlich. Aber Benny hatte einen Bruder, der auch so schwarz war, auch solche Glubschaugen. Und eines Tages schwamm Benny auf dem Bauch, also mit Bauch nach oben. Ja, es ist kein gutes Zeichen für den Fisch. Und wir haben also dann Benny ausgeeinzelt in ein anderes Gefäß, damit, wenn er stirbt, er nicht den anderen Fisch vergiftet und so. Und Stephanie, meine Tochter, hat am Abend unter Tränen gebetet für diesen Fisch. Ja, und ich dachte ihr, ach Mädchen, weißt du, so ein Fisch, den spült man ins Klo runter und kauft sich einen neuen. Habe ich nicht gesagt, ja, zum Glück habe ich es nur gedacht, nicht gesagt. Aber ich dachte mir, als ob Gott keine anderen Probleme hätte. Gut, am nächsten Tag stand ich früh auf. Natürlich konnte ich auch nicht schlafen. Das gehört so eines der Zeichen von Burnout. Man kann auch keine Ruhe mehr finden. Ja, also stand früh auf, ging ins Wohnzimmer und sah, wie Benny fröhlich umherschwimmt. Ja. Und danach, jeden Morgen, ging ich als erstes ins Wohnzimmer und schaute nach, wie geht's Benny? Weil ich wissen wollte, stimmt das? Wenn Gott so viel Liebe hat für einen Fisch von einem kleinen Mädchen, dann bin ich ihm vielleicht auch nicht ganz egal. Und ich hatte eben diese, doch irgendwie den Eindruck, Gott hat mich jetzt vergessen. Ja. Er hat mich hierher geschickt und dann vergessen. Passiert mal. Und ich kämpfe mich alleine ab. Aber solange Benny lebte, wusste ich, nee, Gott hat dich nicht vergessen. Wir wissen, dass zu manchen Propheten spricht Gott durch einen Esel. Ja, zu anderen Propheten spricht Gott durch minderjährige Kinder, wie bei Marcel. Zu mir sprach er durch einen Fisch, einen stummen Fisch. Was ich damit sagen will, wenn euer Problem des Unglaubens, der Was-Glaube ist, ja, dann gibt's da Lösungen dafür, geht an eine Bibelschule, die bringen euch da in Ordnung. Wenn euer Problem der Wie-Glaube ist, dass es wirklich für euch gilt, dann begebt euch in Situationen, wo ihr wirklich Gott braucht. Also man sagt immer raus aus der Komfortzone, ja, sagt sich so leicht, aber Mission ist ein gutes Feld, um rauszufinden, ja, hier komme ich mit meiner Kraft nicht weiter. Wir haben Kurzzeitler, die gehen für ein Jahr raus, ja, machen alle Missionen eigentlich, egal wo er hingeht. Ihr kommt verändert zurück, denn ihr werdet in Situationen sein, wo eure bisherige Kardiosklerose nicht mehr greift. Eure bisherigen Problemlösungen greifen nicht. Ihr habt keine andere Wahl, als von Gott die Lösung zu erwarten, und das verändert uns. Was immer ihr sagt, was immer eure Ausrede ist, Entschuldigung, ja, den Missionsbefehl nicht zu befolgen. Jesus sagt, hingegangen seiend, verkündigt die frohe Botschaft aller Kreatur. Jetzt haben wir diese schöne Vorstellung, okay. Jesus sagt ja seinen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Und das sagen wir häufig, okay, Jerusalem, wir fangen zuerst mal zu Hause an. Da, wo ich wohne, da ist mein Jerusalem. Ist es aber nicht, ja? Die Jünger kamen ja nicht aus Jerusalem, die kamen alle aus Galiläa. Jerusalem ist aber in Judäa. Das ist ein großer Unterschied. Schon an der Sprache merkte man, das sind andere Leute, ja? Also deine Sprache verrät dich, sagte diese, als Petrus Jesus verraten hat. Das heißt, die Jünger waren schon in Bewegung. Die waren nicht mehr in ihrer Komfortzone. Sie waren nicht mehr zu Hause. Und dort haben sie den Ruf bekommen, in die Welt zu gehen. Und es kann sein, dass auch für uns Mission beginnt eben nicht zu Hause. Unser Jerusalem ist nicht unser Zuhause, sondern das kann irgendwo sein, und sei es in Mecklenburg-Vorpommern oder so, wo man mal hinzieht und sagt, okay, da gibt's weniger Christen als auf der Alp, da gehe ich mal hin in meinen Beruf und schaue, ob ich dort als Lehrer oder Ingenieur oder Schreiner oder was auch immer arbeiten kann. Und dort ist dann das Jerusalem, wo ich Zeuge sein kann und wo mich vielleicht Gott neu anspricht. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ja, ein Zeuge ist kein Lehrer. Ein Zeuge ist kein Verkäufer, der Leuten sagt, du musst jetzt dieses Evangelium glauben. Ein Zeuge ist, wenn ich das so vergleichen darf, ein zufriedener Kunde, der selber Vergebung erlebt hat, der selber gemerkt hat, ja, Gott kann was mit mir machen und deswegen kann ich das auch weitersagen. Wenn ihr etwas kauft, ja, wem glaubt ihr mehr, einem Verkäufer, also so wie mir, einem Theologen, oder einem zufriedenen Kunden, einem Christen, so wie ihr, der die gleichen Probleme hat wie ihr, aber der an Jesus festhält? Jesus machte uns nicht zu Verkäufern, nicht zu Lehrern, sondern zu Zeugen. Und das sind eben zufriedene Kunden, die selber das Evangelium an sich erlebt haben. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem zufriedenen Kunden und einem begeisterten Kunden? Also, ich habe nebenher noch ein Gewerbe, ja. Ich habe gern zufriedene Kunden, aber noch lieber begeisterte Kunden. Die zufriedenen Kunden, die sagen, okay, wenn mich jemand fragt, dann sage ich dem was über das Produkt. Ein begeisterter Kunde, der spricht von sich aus über das, was er erlebt hat. Und ich denke, weil Gott an dich glaubt, Ja, das kann dir so in Mark und Bein fahren, dass du ein begeisterter Kunde wirst, dass du sagen kannst, okay, ich habe furchtbar viele Selbstzweifel, aber Gott glaubt an mich. Und deswegen gehe ich. Ich habe diese 5 Karten, ja, sprecht mich drauf an.